musstest du eigentlich schon mal auf was warten? Wisst ihr, worauf ich lange gewartet habe? Auf den neuen Star Wars. Wird echt Zeit, dass er in die Kinos kommt. Ich kann es kaum erwarten. Oder, vielleicht kennst du es auch, du guckst eine geile Serie bei Amazon oder Netflix und guckst und guckst und guckst, weil du hast gerade vorlesungsfreie Zeit oder auch nicht. Und du guckst und dann ist die letzte Folge der letzten Staffel und du denkst, nein! Oh mein Gott. Und dann guckst du Game of Thrones und da passiert ja das ständig bei jeder Folge. Und du denkst einfach, wann geht's endlich weiter? Und dann sagen sie, hey, wir machen noch eine Staffel, aber frühestens in 2 Jahren. Dankeschön für nichts. Warten. Ich finde, ich bin ein unendlich schlechter Warter. Vielleicht wartest du besser als ich. Warten gehört doch irgendwie zum Leben dazu, ne? Kann man so sagen, ist was Menschliches, ist eine Lebenserfahrung. Und dann ist die berechtigte Frage, wie lange noch? Wie lange noch? Ich kann mich daran erinnern, als ich Kind war, also ne, so zwischen 1 und 8, na, wahrscheinlich war ich eher 4, weil ich konnte schon sprechen, und 12, da sind wir in den Urlaub gefahren, ne, immer zur Nordsee oder zu den Bergen. Und ich wusste, wenn das ist, dann kann ich es kaum erwarten. Erstmal, bis der Urlaub endlich anfängt. Und dann, wir sind gerade ins Auto rein, ne, meine Eltern haben mich reingesetzt, Kofferraum zu und dann, Mama, wie lange noch? Kennst du das? Papa, wie lange noch? Wir waren gerade vom Hof runter und hab das schon 3-mal gefragt, so ungefähr. Ne? Unglaublich. Und mir kam es als Kind ewig vor. Ewig bis Weihnachten. Ewig, bis es die Geschenke gibt. Ewig, bis die Fahrt im Urlaub endlich zu Ende ist. Warten ist eine Lebenserfahrung. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass Zeit im Warten total subjektiv ist. Oder? Wenn du mit deinem Schwarm Zeit verbringst, dann fliegt die Zeit so dahin. Und wenn du dann warten musst, bis ihr euch das nächste Mal wieder seht, ist unendlich lange. So ging mir das in meiner Fernbeziehung. Oder eine Ewigkeit, bis ich meine Hausarbeit abgeben muss. Aber so kurz vor knapp merke ich dann, die Zeit schmilzt so dahin. Warten ist immer subjektiv, finde ich. Wenn du auf etwas wartest, kann es ewig dauern. Oder wenn du Zeit mit etwas verbringst, kann es viel zu kurz sein. Gewartet hat übrigens auch jemand sehr Bekanntes. König David. König von Juda und zeitweise auch von Israel, etwa 1000 vor Christus, hat auch gewartet. Und sogar einen Psalm über das Warten geschrieben. Psalm 13. Aber bevor wir uns diesen Psalm gleich gemeinsam durchlesen, erzähle ich euch noch ein paar Basics zu dem Psalm. Was sind eigentlich Psalmen? Psalmen sind, wenn man so will, Lieder und Gebete. Der hebräische Titel versteht das Buch der Psalter, übrigens, wenn du deine Bibel aufschlägst, relativ in der Mitte, als Gotteslob. Obwohl, wenn du dir die Psalmen durchliest, häufig Klage im Vordergrund steht und Bitte. Das entspricht übrigens einer Bewegung von der Klage zum Lob. Also von einer Not zu Gotteslob. Und ich habe mit Psalm 13 den Jackpot der Psalmen gezogen, weil das ist das Paradebeispiel für diese Gattung der Klagepsalmen. Wir werden uns das gleich nochmal anschauen, warum das so ist. Aber an diesem Psalm lässt sich super gut erkennen, von einer extremen Notsituation hin zu einer, ja, zu einem guten Ende, zu einem Happy End. Die einzelnen Psalmen haben jeweils ihre eigene Entstehungsgeschichte. Und das ist ganz wichtig. Es sind Erlebnisse von Menschen mit Gott. Es ist etwas Biografisches. Geschrieben sind sie in allen Lebensumständen, unter allen Lebensumständen, besonders aber in Not und Leid. Das überwiegt. Und die Psalmen dienten später, als sie geschrieben worden sind, in erster Linie der jüdischen Gemeinde als Gesangbuch. Gläubige, denen Leid widerfahren ist, aktuell oder in der Vergangenheit, die gingen zum Tempel und konnten in Form von Psalmen ihre Klage zu Gott geben. Und heute noch beten viele Menschen Psalmen, weil sie sagen, ich habe gar keine Worte dafür, was mir gerade passiert oder was mir durch den Kopf geht. Aber dieser Psalm, der drückt es aus und den bete ich zu Gott. Deswegen bieten die Psalmen für Millionen Christen heute weltweit Hilfestellung und Trost. Zurück zu Psalm 13, der Jackpot-Psalm. Ich lese ihn aus der neuen Genfer Übersetzung. Für den Dirigenten, ein Psalm Davids. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir. Herr, mein Gott, gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Das Ende dieses Psalms war David nicht bekannt, als er den Anfang geschrieben hat. Es ist eine Geschichte. Ein Erlebnis. Wie kommt es eigentlich zu diesem Sinneswandel? Wieso Not und wieso am Ende Happy End? Ich glaube, dass dieser sechste Vers das Ergebnis von Klage, Flehen und Vertrauen ist. Er ist gewachsen im Leiden, Kämpfen und aus der Erfahrung, Gott begegnet zu sein. Ja, Gott, ich habe dich erlebt. Fangen wir aber nochmal ganz vorne an. Schauen wir uns im Psalm mal an, in größeren Abschnitten. Den ersten Vers lasse ich mal raus, es sei denn, jemand von euch ist Dirigent und fühlt das jetzt als persönliche Beleidigung. Erster Abschnitt. Zuerst lesen wir von nicht enden wollenden Fragen, die als Klage formuliert sind. Was dabei einem sofort ins Auge sticht, sind die wiederholenden Worte: Wie lange noch? Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden? Und wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Ganz schön viele Fragen. Es sind existenzielle Fragen. Nicht danach, wann der Bus kommt oder wann ich endlich wieder WLAN habe, sondern es sind Fragen in höchster Not. Vielleicht lebensbedrohlich. Die Frage danach, wann zum Beispiel politische Stabilität in meinem Land herrscht oder der Krieg zu Ende ist. Wann ich nicht mehr das Gefühl habe, vergessen zu sein und wann ich nicht mehr das Gefühl habe, unter tiefer Traurigkeit zu leiden. Und offenbar ist bei David der Kontakt zu Gott abgerissen. Vielleicht schon etwas länger. Und ich finde, wenn man das so liest, hört es sich vorwurfsvoll an, als ob Gott daran schuld wäre, dass sich David von Gott abgewendet hat. Ja, Gott, hätte ich High Life, hätte ich Party in meinem Leben, hey, da wären wir die besten Kumpels. Aber so, ich verstehe dich nicht. Also musst du nicht mit mir rechnen. Von Gott weg wendet sich der Blick zu seinem eigenen Kummer und seine Sorgen. Und schließlich sogar zu dem Feind, dessen Schadenfreude ihn an dieser Stelle mit großer Härte trifft. Wie sieht das bei dir aus? Oder bei uns? Sehen wir uns nicht auch immer wieder nach einem Gott, der uns nah ist? Der in unserem Leben was zu sagen hat? Der nicht einfach nur lebendig ist zwischen der Bibel oder an einem Donnerstagabend oder einem Sonntagmorgen, sondern der jetzt und hier in mein Leben spricht, der mein Denken verändert, der etwas zu mir und meinem Weg zu sagen hat. Fragen wir nicht auch nach einem Gott, der Gebete erhört? Dass ich was sehe von Gott? Wir haben doch schon alles gesagt. Wir haben doch schon so oft zu ihm geschrien. Herr, erbarme dich. Wie lange willst du noch dein Erbarmen von uns fernhalten? Wie lange noch? Wie lange lässt die Erfüllung deines Wortes, deines Versprechens für uns noch auf sich warten? Gott, du hast versprochen, dass du immer bei uns bist, aber dann, bitteschön, zeig dich jetzt und hier. Und wenn ich in diese Welt schaue, habe ich nicht das Gefühl, als wenn Gott die Kontrolle hat. Vielleicht geht's dir anders. Aber ich wünsche mir Gott jetzt. Jetzt ist die Zeit, einzugreifen. Was muss noch alles passieren? Und wenn du dich als Nachfolger von Jesus bezeichnest, wenn du dich als Christ bezeichnest, dann weißt du, dass Jesus zu dir gesagt hat, ich bin immer bei euch bis an das Ende der Welt. Du weißt um seine Verheißung, dass dir alles zum Guten dienen soll. Aber ich hoffe, du weißt auch, dass Christsein nicht automatisch bedeutet, ein einfacheres Leben zu haben. Auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Versteht mich nicht falsch. Es ist wichtig und es ist gut. Aber es wird nicht einfacher. Ich denke häufig, wo bist du, Gott? Und wie viel muss ich noch für eine Sache beten? Und wie lange lässt du dir Zeit, dass du dich endlich zeigst, dass du dich offenbarst? Eine Zeit lang mag sich unser Glauben in Geduld fassen. Können wir sagen, ja, Gott, ich habe Geduld. Aber irgendwann wird das Warten doch zu einer Quälerei, oder nicht? Nochmal, Tage der Freude, die wir in Gottes Gegenwart erleben, die wir in unserem Leben meistern, ich finde, die verfliegen wie im Flug, die gehen so vorbei. Aber Tage, wo wir leiden, wo wir Schmerzen haben, wo wir Gott nicht verstehen, oh Mann, das scheint mir echt lang zu sein. Vor ein paar Jahren habe ich mit meinem besten Freund telefoniert, da habe ich schon in Marburg gewohnt, und er hat mir erzählt, sein Vater ist ganz überraschend ins Krankenhaus gekommen. Und das kam für mich, für ihn, für die ganze Familie, kam das total überraschend. Und er war im Krankenhaus und hatte so ein Multiorganversagen. Also niemand wusste, was jetzt los war. Man wusste nur, es wird von Tag zu Tag schlechter. Und dann hat er mich angerufen und wir haben gesagt, hey, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist, für deinen Vater zu beten. Und das haben wir gemacht. Immer und immer wieder. Tag für Tag. Freunde angerufen, unseren alten Hauskreis abtelefoniert, gebetet dafür. Gott, schenk, dass er wieder nach Hause gehen kann, dass er zu seiner Familie kann, dass er gesund wird. Aber das war nicht so. Er ist gestorben. Obwohl wir Gott in den Ohren gelegen haben, haben wir zu wenig gebetet? Haben wir nicht richtig gebetet? Habe ich zu wenig gefastet? Habe ich zu wenig Vertrauen gehabt? Warum? Kennst du diese Fragen, wenn dein Gebet nicht erhört wird? Warum passiert das jetzt? Und ganz ehrlich, das verstehe ich bis heute nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vieles ist für uns unbegreiflich, unerklärbar. Wir können es nicht verstehen. Aber genau das, das Nicht-Verstehen, das können wir Gott sagen. Das können wir Gott klagen, das können wir Gott vor die Füße kotzen. Gott, ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr weiter. Und ich weiß, du bist groß genug, um das auszuhalten. Aber ich halte es nicht aus, du hältst es aus. Ich glaube nicht, dass Gott daran zerbricht, wenn wir ihm unsere Klage vor die Füße schmeißen, wenn wir unsere Fragen vor die Füße schmeißen, wenn wir unsere Ungeduld ihm vor die Füße schmeißen. Er zerbricht nicht daran. Aber wenn wir es nicht tun, dann glaube ich, zerbrechen wir daran. Ich denke, der einzig gute Ort, um das abzuladen, ist bei Gott. Und es geht weiter bei uns im Psalm. Schau doch her und antworte mir. Herr, mein Gott, gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich dich endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich Halt verliere. Gib mir neuen Mut, bring meine Augen wieder zum Leuchten, lass meine Gegner nicht jubeln. Wenn ich schon am Ende bin, dann lass wenigstens nicht andere über mein Versagen, über mein Scheitern jubeln. Und die Gegner von David, das waren die verhassten Philister zum Beispiel, andere Volksstämme, die regelmäßig Israel in große Bedrängnis brachten. Aber in der Anfangszeit von David gab es noch den König Saul und der hat ihn verfolgt, der wollte ihn töten lassen. David war von Anfang an jemand, der immer verfolgt wurde. der wenig ruhige Tage in seinem Leben hatte, weil es immer Menschen gab, die ihm ans Leder wollten. Flehen ist ein altes Wort. Ich benutze das heute kaum noch. Ich weiß nicht, ob du es noch benutzt. Flehen, weiß ich nicht. Kommt bei mir nicht mehr so häufig vor. Flehen hat immer viel mit Geduld und Ausdauer zu tun. Flehen bedeutet für mich nicht, dass man eine Bitte 2 bis 3 Mal wiederholt. Also, ne? 2 bis 3 Mal fragen und wenn es da nicht stattfindet, dann, ja gut, dann halt nicht. Denk mal zurück, als du Kind warst. Und dann bist du in den Supermarkt gegangen. Und ich glaube, die schlimmsten Momente für Eltern sind ein schreiendes Kind an der einen Hand, ne, den Einkaufswagen in der anderen Hand und du schrappst das Kind so an der Kasse entlang und überall sind dann die Süßigkeiten und irgendwelche Karten, die man sammeln kann, irgendwelche kleinen Spielzeuge. Die Kasse ist der schlimmste Ort für Eltern, finde ich. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, als Kind, ich habe nicht nur immer nach dem Weg oder nach dem, wie lange noch, bis wir endlich im Urlaub sind, gefragt, sondern ich wollte immer das, was an der Kasse noch war. Weißt du, so ein Überraschungsei zum Beispiel. Und es hat mir das Herz gebrochen, wenn ich es nicht bekommen habe. Das war für mich Flehen. Ich habe mich auf den Boden geschmissen und habe geheult, weil ich nicht dieses Überraschungsei bekommen habe. Mehrmals. Zum Glück bin ich Einzelkind, deswegen hatte meine Mom mit mir nur Stress und nicht mit 3 oder 4 von meiner Sorte. Ne? Aber du, vielleicht kannst du es dir vorstellen, das ist Flehen. Als Kind wünschst du dir etwas zu Weihnachten und du sagst, oh Mann, Papa, ich wünsch mir das. Ich wünsch mir mein neues Computerspiel, ich wünsch mir meine Lego-Ritterburg und für euch Mädels, ich wünsch mir meine Barbie. Und du wirfst dich auf den Boden und heulst und sagst, ich gehe 1030 Milliarden Mal mit dem Hund raus, wenn ich das bekomme. Das ist Flehen. Du liegst jemanden in den Ohren, du lässt nicht locker. Weißt, was ich meine, ja? Flehen ist Ausdauer, ist Leidenschaft. Aber wie kann ich das aushalten? Wie soll ich diese schwere Zeit überstehen, in der das Flehen eben nicht funktioniert, indem ich nicht die Ritterburg bekomme, indem ich nicht die Barbie bekomme, indem ich nicht das Ü-Ei bekomme? Und indem sich Gott mir vielleicht gerade nicht zeigt. Wann ist diese Zeit vorbei? Wo erfahre ich Unterstützung? Wer hilft mir, wenn trotz allem mein Flehen und mein Einsatz unbeantwortet bleibt? Und ganz ehrlich, es gibt Situationen in unserem Leben, mit denen müssen wir uns einfach abfinden. Das ist so. Das ist so. Dann kommt die Frage nach dem Warum und nach dem Wozu. Dann kommen Fragen, auf die wir Menschen gar keine Antwort haben. Die wir einfach nur stehen lassen können, weil es keine Antwort im Hier und Jetzt gibt. Es gibt diese Fragen. Es gibt diese Frage von meinem besten Freund, dessen Vater gestorben ist. Es gibt diese Frage. Warum ist er gestorben? Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich diese Antwort bekomme. Ich weiß nicht, ob er die Antwort bekommt. Vielleicht ist es einfach so. Vielleicht kriege ich in diesem Leben nicht die Antwort, die ich hören will. Ich muss sie stehen lassen. Wir sind nicht die Anwälte Gottes. Wir sind nicht die Typen, die ein Plädoyer für Gott halten müssen, die ihm rausboxen müssen, die seine Strafe mildern müssen. Das sind wir nicht. Wir sind Zeugen für Gott. Wir sind Zeugen. Wir können das weitersagen, was wir mit Gott erleben. Und wir können das weitersagen, wo wir Gott nicht verstehen. Aber wir können auch das weitersagen, wo wir Gott ja nachvollziehen können, wo wir ihn tatsächlich in unserem Leben erleben. Es gibt Dinge, wie gesagt, die können wir nicht verstehen. Es gibt Fragen, die können wir nicht beantworten. Fragen, die uns quälen. Fragen, die uns einen Strudel der Ungewissheit treiben. Und manche Fragen müssen wir dann einfach stehen lassen. Ich weiß nicht, was du von Gott denkst. Ob er für dich eine Rolle spielt. Ob du sagst, ja, Gott und ich, wir sind tight. Ich glaube an einen Schöpfer. Ich glaube an Gott, der es aushalten kann, wenn ich mein Warum ihm stelle und der es aushalten kann, dieses Warum neben sich stehen zu lassen. Er zeigt mir, dass es nicht in meinen Händen liegt, warum manches passiert, das ich nicht erklären kann, sondern er zeigt mir, hey, ich bin Gott, ich bin der Schöpfer, ich bin mehr als dein bester Freund, ich bin mehr als dein Papa im Himmel. Und ich halte es aus, dass du mir diese Frage nach dem Warum stehst. Du musst es heute noch nicht verstehen. Aber ich will, dass du bei mir bleibst. Und ich hoffe sehr, dass es eines Tages den Moment gibt, vielleicht nicht hier auf dieser Welt, vielleicht bei Gott in der Ewigkeit, wo ich diese Frage beantwortet bekomme, die ich heute stelle und die mich heute in die Ungewissheit treibt. Letzter Teil des Psalms. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Das ist das Resümee. Das sieht David am Ende nach seinem Prozess, nach dem Fragestellen, nach dem Flehen. Das ist das, was am Ende seiner Erfahrung steht. Er, der so lang und so hart bedrängt wurde, sagt zu sich selbst, ich singe zu Gott und preise ihn für seine Taten. Und da merkt ihr, kommt der Hafenspieler David auch ein bisschen zum Vorschein. Ich singe für Gott und preise seine Taten. David will vertrauen und er bleibt nicht bei den Schwierigkeiten stehen. Und jetzt kommt der Hammer. Er entscheidet sich für Gott. Er sagt, ja Gott, ich entscheide mich für dich. Offenbar ist David irgendwie klar geworden, dass Gott sich das anhört, was er klagt. Dass Gott sich seine Fragen anhört. Dass Gott auch Gebete erhören wird auf die ein oder andere Art und Weise. Und es ist daher nicht Davids Job, sich Sorgen zu machen, sondern das ist Gottes Aufgabe. Denn ich glaube, wir Menschen versuchen immer wieder mit allen Mitteln das möglichst Beste zu machen. Und häufig sorgen wir uns dabei um Dinge, die gar nicht in unserer Hand liegen. Die wir gar nicht verstehen können, die einfach zu mächtig sind. Und Paulus sagt, Apostel Paulus, einer der ersten großen Missionare im Philipperbrief, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ja, Bitte, Flehen, Danke. Vor Gott kund werden lassen. Beten ist gut. Ich weiß nicht, ob du betest. Probier's mal aus, ganz einfach. Mit geschlossenen Augen, offenen. Ich bete zum Beispiel am Supermarkt, wenn ich in der Kasse stehe und wieder warten muss, bete ich für die Menschen, die vor mir stehen. Kann ich dir sehr empfehlen, das mal auszuprobieren. Du kannst beten, wo du bist. Gott hört dich. Du kannst dich auf die Knie werfen. Du kannst, genau wie ich damals im Supermarkt, was ich heute auch noch mache, wenn ich mit meiner Frau einkaufen gehe und ich irgendwas haben will, dich auf den Boden werfen, rumrollen, heulen und flehen. Aber bei allem unseren Beten, Klagen und Flehen dürfen wir nicht vergessen, Gott, du bist Gott. Und du bist auch deshalb Gott, weil ich dich auch ab und zu nicht verstehe. Du bist auch Gott, weil ich dich nicht verstehe. Und ihm trotzdem zu sagen, ja Gott, ich sage ja zu dir, ich sage ja zu dir, ich vertraue dir, obwohl ich es nicht verstehe, obwohl ich noch keine Antwort habe. Manchmal ändern sich die Rahmenbedingungen nicht. Du kannst aus diesem Gottesdienst gehen und denken, ja und, was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe immer noch dieselbe Scheiße an den Hacken. Mir geht's immer noch blöd, ich habe immer noch Probleme. Ja, mit Sicherheit. Die Rahmenbedingungen, die ändern sich vielleicht nicht. Aber wir entscheiden uns, eine andere Sicht auf diese Dinge zu bekommen. Anders damit umzugehen. Nicht mehr nur auf das Diesseitige zu fokussiert zu sein, sondern fest auf das zu blicken, was kommen wird. Was Gott uns versprochen hat. Mein bester Kumpel schrieb nach vielen Erlebnissen einen Song, der heißt Der Rückspiegel voll Segen. So ein Country-Song, wenn du Country magst, wirst du diesen Song lieben. Ihr könnt ihn übrigens auch live beim Wohnzimmerkonzert auf der Connect-Party hören, morgen Abend. Und er schrieb diesen Song, weil er gesagt hat, ja, es ist so, ich sehe häufig erst im Rückspiegel, das heißt, wenn ich zurückblicke, wie Gott mit mir Geschichte geschrieben hat, wo Gott bei mir im Leben gewirkt hat, wo Gott mich durch schwere Zeiten getragen hat. Und oft wird dann Gottes Weg und erst sein Handeln im Zurückblicken sichtbar. Denn das, was wir gerade empfinden, was wir gerade erleben, das ist nicht die alleinige Wirklichkeit. Es ist immer auch Gottes Wirklichkeit. Und Gott ist überall dabei, wo du bist. Mit welcher Frage du gerade ringst, mit welchem Problem du dich abmühst, Gott ist mittendrin. Das glaube ich. Und ich wünsche dir sehr, dass du genau wie in diesem Song irgendwann mal in deinen Rückspiegel schaust und sagst, hey, das habe ich nicht verstanden, aber jetzt weiß ich, wieso du diesen Weg mit mir gegangen bist. Gott kann viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und er hält deine und meine Frage aus. Ich habe dir noch was fertig gemacht, weil ich denke, ja, vielen Dank übrigens erstmal fürs Zuhören. Das ist ein QR-Code. Jetzt ist der Moment, wo du dein Smartphone rausholen kannst und diesen Code fotografierst. Dann landest du nämlich auf meiner Seite, wo ich noch ein paar Gedanken zu diesem Thema zusammengefasst habe. Kannst einfach darüber nachdenken, das Ding weiter diskutieren, in deinem Hauskreis bearbeiten, wie auch immer. Wenn du gerade kein Smartphone hast oder was auch immer, habe ich am Ausgang noch Zettel für dich. Nehmen sie dir mit. Da steht nochmal das Resümee der Predigt von heute Abend drauf und nochmal Fragen zum Weiterdenken. Wenn du sagst, hey, das hat mich angesprochen und ich will da tiefer mit einsteigen. Deswegen, lass dieses Thema an dich ran, weil ich habe Fragen an Gott, mehr als du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, und genauso hast du auch Fragen an Gott. Und ich wünsche dir, dass du weißt, wohin du mit diesen Fragen kommen kannst. Wir werden jetzt gleich eine Zeit der Anbetung haben und ich lade dich dann auch ein, auch diese Fragen vielleicht in der Stille vor Gott zu bringen, aber vielleicht auch dich segnen zu lassen, für dich beten zu lassen, es werden Mitarbeiter da sein für dich. Nutze diese Zeit für dich und deine Beziehung zu Gott. Das wünsche ich dir. Dankeschön fürs Zuhören. Ja.